Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wenn wir uns die Bilanzzahlen der Autobauer und Zulieferer der letzten Tage anschauen, dann sind wahrscheinlich viele von euch und auch ich im ersten Moment ziemlich besorgt. Denn die Umsätze sind teilweise rapide runtergegangen, die Gewinne gingen runter und in dem Zuge wurden dann auch die Stimmen laut, ob jetzt bald so ein kleines Detroit einzieht in Deutschland und das alles mit Werksschließungen und einem totalen, ja, Chaos einhergeht. Und genau das wollen wir heute klären. Passiert es wirklich? Ist es so schlimm, wie es aussieht? Und das können wir machen mit jemandem, der es wissen muss, weil wir haben Konstantin Galda von EY und der hat mit seinen Kollegen zusammen einen Bericht erarbeitet und sich ziemlich viele Zahlen angeschaut. Zahlen sind nämlich genau sein Ding, glaube ich, als Unternehmensberater. Und da geht es darum, wie schauen die Exporte nach Deutschland aus China vor allem, wie schauen die Exporte aus Deutschland raus aus, was ist mit den Beschäftigungen, den Umsätzen und so weiter. Und bevor ich jetzt alles erzähle, was da drin steht, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, den Buckel runtergerutscht bist, hier runter nach Stuttgart in den Kessel rein von oben und vielen Dank, Konstantin.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Konstantin, wie jeder unserer Gäste, darfst auch du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was hast du bisher gemacht, wieso tust du das, was du tust, was müssen wir uns von dir merken?
Wieso tue ich, was ich tue, ist eine sehr philosophische Frage. Von daher pausiere ich mal. Konstantin Gall, ich leite bei uns bei EY Parthenon unsere globale Aerospace Defense und Mobility Praxis. Mhm. Wieso? Vor 21 Jahren kam ich auf die kühne Idee, Unternehmensberatung ist was Tolles, da lernst du mal ein bisschen was, du machst ein paar Jahre und dann schauen wir mal. 21 Jahre später bin ich immer noch da. Das erste Projekt, ehrlicherweise, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Zeitkapsel, war, ich kam an in unserer Firma, man hat mich gefragt, hast du einen gültigen Reisepass? Dann habe ich gesagt, ja. Und das nächste war ein Ticket nach Vancouver. Damals gab es eine Firma genannt Ballard Power. Ihr mögt euch daran erinnern, waren Fuel Cell Buses, gehypt ohne Ende und dann irgendwann in der Versenkung verschwunden, weil damals auch vor der Zeit, ja, war eine Technologie, die einfach zu früh da war. Und seitdem immer für Autokunden selbst gearbeitet, around the globe. Und deswegen, auf deine Einleitung zurückkommt, auch die persönliche Interessensfrage, Quo Vadis Deutschland?
Okay, ich habe es schon gesagt, die Zahlen sind gerade nicht so gut, aber die Frage ist, sind sie das wirklich? Sind sie so schlecht? So in einem ganz kurzen Abriss, ja, nein, vielleicht?
Also die Zahlen aktuell, wie sie jetzt von einigen Wettbewerbern im Markt ja publiziert wurden, zeichnen sicherlich ein düstereres Bild, als es der Fall ist. Also was muss man im Hinterkopf behalten? Man hat in den vergangenen Jahren sehr stark in unterschiedliche Technologien und Plattformen investiert, Software und dergleichen. Und es ist einfach ein Gebot der guten Buchhaltung, dass du diese Kosten grundsätzlich aktivierst. Und wenn du feststellst, dass du diese Kosten irgendwann nicht mehr realisieren kannst durch künftige Umsätze und Gewinne, dann musst du es abschreiben. So. Mhm. Diese Abschreibung trifft dieses Jahr einige der von dir zitierten Bilanzpressekonferenzen. Der Punkt ist, das Geld wurde aber viel früher ausgegeben. Also cashtechnisch im Sinne, was ging aus der Kasse raus, ist das vor 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren passiert und nicht jetzt. Weswegen die Zahlen momentan ein deutlich düstereres Bild zeichnen über die, ich sag mal, finanzielle Stärke der Unternehmen, als es de facto der Fall ist. Mhm. Was aber sicherlich richtig ist, ist einfach, dass es auch ein Zeugnis davon ist, dass die ein oder andere Wette, die man eingegangen ist, und da möchte ich mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, war das richtig, zu dem damaligen Zeitpunkt die Entscheidung zu treffen oder nicht, dass dies einfach nicht aufgegangen ist und man deswegen genau diese Wirtschaftsgüter abschreiben muss.
Wenn du von Wetten sprichst und Technologien, auf die man gesetzt hat, ist es auch Elektroantrieb?
Es ist auch zum, ich präzisiere es, es ist die Thematik, dass man einige Plattformen quasi auf E-Only geplant hat und jetzt feststellt, dass die einfach beim Kunden aktuell noch nicht verfangen. Also musst du jetzt hingehen und gewisse der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, die du damals ausgegeben hast, abschreiben und parallel dazu, und ich glaube, das ist jetzt, was wirklich die heutigen Bücher punktuell belastet, musst du eben investieren, um diese Plattformen Multi-Powertrain fähig zu machen, also Hybrid, Verbrenner und eben auch elektrisch.
Ich glaube, du hast es ja, Gerd, neulich auch im Newsletter geschrieben, dass genau das ist, was bei Porsche gerade passiert, ein Stück weit, dass wir sehen, dass die Kosten, dass man jahrelang sagte, wir müssen den Verbrenner in Anführungszeichen vielleicht nicht mehr so weiterentwickeln und den hat hinten runterverlassen, sich dadurch halt ganz viel Investitionen gespart hat und deswegen dann am Ende in den Jahren davor ja diese verrückt anmutenden Umsatzrenditen einfahren konnte. Ist das in deinen Augen auch so? Oder? Also, dass man es einfach auch verschiebt letztendlich und davor vielleicht was auch geschönt hatte, wenn man so will?
Also, ist sicherlich punktuell ein Teilaspekt, aber nicht der treibende. Ich glaube, der treibende Aspekt, warum wir diese absolut horrenden Profitabilitäten und Margen gesehen haben bei den fast allen Protagonisten in Deutschland, war ja, du kamst aus Covid, du kamst aus der Chipkrise und es war ja wirklich fast mehr oder minder qua Zuteilung. Ja, also du konntest nicht zu einem Händler gehen und sagen, ich hätte es gerne mal ein Auto, sondern du bist hin und hast gesagt, also wann könnte ich denn freundlicherweise damit rechnen, dass ich einen Wagen kriege? Und war irgendwie 12 Monate war schnell und 24 Monate. Und für einige Modelle hat man ja sogar die Bestellfenster zugemacht. Also es gab ja Fahrzeuge, die uns allen wohl bekannt sind, die konntest du gar nicht mehr ordern. So, und in der Zeit hattest du natürlich überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwelche Rabatte, ich sag mal Sales Promotions und dergleichen zu fahren. Sprich, dein Profit ist, wie er kalkuliert wurde, direkt von oben nach unten auf die P&L, damit die Ergebnislinie durchgefallen. Und ich glaube, dieses Momentum ist jetzt einfach weg. Und parallel dazu hast du eben das Thema, dass du viele Modelle hast, die jetzt sehr stark aus dieser E-Only, ja, was ja vor 2 oder 3 Jahren bei vielen der deutschen OEMs die Entscheidung war, wir gehen jetzt wirklich voll auf den E-Antrieb. Und da siehst du einfach, dass die nicht in der Breite verfangen, du hast nicht die Volumen. Und deswegen musst du jetzt, neben dem, dass die Autos in Summe schon einen kleineren Deckungsbeitrag haben, weil einfach der Forschungs- und Entwicklungsaufwand, der initial reinzustecken, ist hörbar, musst du auch noch Sales Promotions machen. Das heißt, du musst besonders günstige Finanzierungskonditionen, Leasingskonditionen oder eben entsprechende Discounts beim Erwerb geben. Und dadurch potenziert sich dieser Effekt eigentlich. Also von quasi einer künstlich verknappten Produkt, dadurch hohe Nachfrage und extrem incentiver Preis, zu einem jetzt eigentlich Produkt, was du eher, ich möchte jetzt nicht sagen wie Sauermilch, aber so ein bisschen halt promoten musst, ja. Und deswegen hast du diese extrem große Spanne in kurzer Zeit.
Es steckt da auch ein bisschen drin, dass in der Nachholphase nach Corona und Chipkrise dann so viel verkauft wurde, dass es jetzt auch so eine gewisse Sättigung gibt und die Leute vielleicht auch nicht so genau wissen, ja, kaufe ich jetzt Elektroauto oder kaufe ich doch nochmal einen Verbrenner oder einen Plug-in-Hybriden und dann einfach warten und wir dann eine Delle kriegen auch bei der Nachfrage.
Also was wir sehen, wir haben auch einen Mobility Consumer Index erst vor 3 Monaten gemacht, wo wir wirklich gefragt haben, also wo ist momentan der Kopf, ja, und die geistige Haltung der Konsumenten. Und was wir gesehen haben, das erste Mal seit 5 Jahren, ist der Verbrenner wieder populärer als der E-Antrieb, ja, und zwar deutlich, also ist um 18% höher in der Gunst als Elektrofahrzeuge. Grund ist zum einen, dass viele Generation 1 E-User sagen, so richtig ausgereift ist es noch nicht und dann sehr häufig zum Hybrid gehen. Also Hybrid packen wir an der Stelle unter Verbrenner, ja, zur Klarstellung, dass sie sagen, ja, ich finde diese E-Mobilität im Stadtbereich richtig gut, aber wenn ich dann halt doch jedes zweite Wochenende nach Österreich zum Skifahren oder weiß der Teufel was mache, dann finde ich schon auch angenehm eine Zapfsäule und das relativ schnell und ich muss nicht warten und ich bin auch sicher, dass aus der Zapfsäule was rauskommt. Bei vielen der Ladeinfrastrukturen haben wir heute das Thema, dass die zwar eine theoretische Kapazität haben, aber häufig die faktische ja nicht ganz da ist und dann wird es irgendwann mühsam. Also das ist das eine. Dann hatte man, als die erste Welle der E-Prämie war, da hast du sicherlich einen entsprechenden Vorwegnahmeeffekt gehabt, dass viele gesagt haben, ich kaufe jetzt schnell noch ein E-Auto, ja, weil die Prämie dann wegfällt und sie ist ja dann auch wirklich de facto über Nacht einfach weggefallen, ja, was viele ja dann auch etwas kalt erwischt hat. Da gab es sicherlich temporär diese Nachfragelücke, weil es nach vorne gezogen hat. Aber was wir jetzt gerade sehen, ist in den letzten 12 Monaten ehrlicherweise, sind die Haupttreiber, warum die Konsumzurückhaltung da ist, eher das Thema des gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit. Also viele Leute, und wenn du dir anschaust, also wir haben das auf der CES gezeigt, inzwischen ist der durchschnittliche Retailpreis eines Autos äquivalent zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen in fast allen Ländern, also Deutschland, USA etc. Okay. Und das war früher nicht der Fall. Also sprich, du musst dir das Bruttojahreshaushaltseinkommen eines Haushalts überlegen und das ist mehr oder weniger, was du ausgeben musst, um ein halbwegs adäquates, und man mag sich streiten, was ein adäquates Auto ist, aber wenn man mal so besser ausgestattete Golfklasse oder die untere Mittelklasse ist wahrscheinlich irgendwo der Referenzpunkt, dann bist du da inzwischen. Und dann ist es natürlich auf einmal eine ganz andere Überlegung. Ja, kann ich mir in Zeiten, wo ich nicht genau weiß, ist mein Job sicher, wie entwickeln sich die Aktienmärkte, etc., Rente, you name it, da überlegst du dir zweimal, kaufe ich mir jetzt einen Neuwagen.
Du hast jetzt gerade schon die geopolitischen Unsicherheiten auch angesprochen für die Hersteller. Was würdest du sagen, wenn man das versucht zu quantifizieren? Also was ist eher das technologische Problem, dass wir jetzt gerade eine Transformation haben und nicht so genau wissen, welchen Antrieb nehmen wir denn jetzt als nächstes aus der Schublade und versuchen ihn zu verkaufen? Und welcher Anteil ist Zölle USA, Absatzkrise China und andere Schwierigkeiten wie jetzt hohe Spritpreise und so weiter?
Also nehmen wir das Beispiel der USA. USA-Exporte sind um 18% zurückgegangen, 24 auf 25. Da ist das Gros auf das Thema Tarife, Zölle etc. zurückzuführen, weil mit der aktuellen Legislatur in den USA ist ja Verbrenner ja quasi wieder hoch im Kurs, weswegen das aktuelle Portfolio oder viele der Fahrzeuge, insbesondere der deutschen Premium-Hersteller, sind dort nach wie vor extrem gefragt. Das Problem ist einfach, dass die inzwischen, wenn du ein Auto hast, was halt einen Listenpreis von 200.000 hat und rechnest die Zölle drauf, dann ist der Hebel von 15, 20% Zollerhöhung natürlich ein ganz anderer als bei einem kleinen. Also das ist das Thema USA. Bei China ist es etwas differenzierter. Bei China haben wir, glaube ich, Zölle zu einem sehr kleinen Maß, weil die haben sich eigentlich bis dato nicht so sehr abgeschottet. Da ist auch ein bisschen was passiert, aber nicht in der Amplitude, wie es jetzt vielleicht für den US-Markt war. Was wir in China sehen, ist eher, dass es Konsumentenverhalten ist, respektive die Konsumentenpräferenzen, um korrekt zu sein. Was man sieht ja jetzt auch an dem einen oder anderen Announcement, was hier direkt vor der Haustür getätigt wurde. Also was ja in China seit 12, 18 Monaten total en vogue ist, sind mehr oder minder diese super SUVs oder Vans, die total auf Luxus sind. Also im Prinzip nimmst du deinen Wohnraum von daheim und packst den auf Räder. Ja? Und das sieht unterschiedlich aus. Für den einen ist es eher wie ein gut ausgestattetes Businessflugzeug, ja, also mit Monitoren, Klappsesseln und dergleichen. Für den nächsten ist es wirklich eher so das Lounge-Feeling. Und dann ist es mal abgetrennt vom Fahrer, mal nicht abgetrennt vom Fahrer. Also dieses Cocooning ist ein Riesenthema. Und das kombiniert dann mit dem Thema, dass die ja über Tools und Apps wie WeChat etc. schon seit langem ein viel digitalisierteres Leben noch haben als wir. Also bei denen passiert ja wirklich fast alles auf dem Smartphone. Also dieses Thema quasi eine seamless Integration deines digitalen Lebens auf der Maschine, die du hier hast, von deinem Haus, Smart Home, ins Auto, ins Büro etc. hinzukriegen, das ist ein großes Thema. Und ich glaube, an der Stelle der digitalen Integrierung oder User Experience, das ist was, wo die Chinesen in den letzten Jahren brutal, ich sag mal, investiert haben und ich würde sagen, heute auch wahrscheinlich führend sind in der User Experience.
Ich finde es spannend, weil ich weiß, es war das erste Mal, dass ich mit der Arbeit nach Japan reisen durfte, zur Messe damals. Und habe dann dieses Mercedes, ich glaube, es war der F-150. Das war auch so, weil das Cocooning, das war damals, das muss 2015, also vor über 10 Jahren jetzt her. Und das war damals schon nichts Verrücktes. Also da sind die Leute auch im Kreis um irgendein Hologramm-Ding und das Teil fuhr mehr oder weniger selbst durch die Stadt. Alles nur eine Vision, ein Konzept-Car, nichts, was wirklich fährt. Aber jetzt der aktuelle Mercedes VLE will ja genau das sein mit diesen Sitzen. Und dann ist das nur die erste Ausbaustufe. Dann kommt noch der VLS, der dann nochmal länger als diese 5,30 Meter ist, die jetzt der VLE hat. Und nochmal mehr und auch elektrisch und aber auch einen Verbrenner kriegt. Und da ist ja genau diese Diversifikation am Ende auch da. Aber wieso hat es hier bei uns oder bei den Herstellern, die bei uns sitzen, wenn die es schon vor über 10 Jahren erdacht haben und natürlich irgendwie dann angepinnt haben, warum haben die es nicht zum Vollzug geschafft? Sind die irgendwie unterwegs stehen geblieben oder falsch abgebogen? Oder?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich die hohe Kunst. Und mal kriegt man es richtig und mal nicht. Also das Thema Migration und Veränderung von Konsumentenverhalten und Konsumentenpräferenzen ist wahrscheinlich die Königsdisziplin. Mhm. Du könntest auch sagen, es ist die Kristallkugel anzuschauen. Und mal bekommst du es richtig hin und mal bekommst du es nicht richtig hin. Ich glaube, der Punkt, der insbesondere die deutschen Hersteller ein bisschen kalt erwischt hat, war, man hat lange zumindest nicht in der Tragweite das Thema E als Powertrain, ja, und auch Software als differenzierendes Merkmal richtig priorisiert, möchte ich mal sagen, ja. Und dann ist man auf einmal auf den Trichter gekommen, it's real, ja, also so ein bisschen wie AI, ja, also es ist gekommen, um zu bleiben. Und dann musste man sehr viel Ressourcen, Zeit, Managementkapazitäten etc. auf diese Aufholjagd investieren, ja. Und dann bleiben natürlicherweise ein paar Dinge links und rechts auf der Strecke. Und ich glaube, das siehst du, auch wenn du jetzt BMW anguckst, die wahrscheinlich im deutschen Kontext die technologieoffensten waren über die Zeit. Die sind jetzt auch über die Periode, wenn wir die letzten 2-3 Jahre anschauen, wahrscheinlich am stabilsten. Ja, ich möchte nicht sagen am erfolgreichsten, aber mit Abstand am stabilsten durch diese Permutation und Veränderung, die wir gerade erleben dürfen, durchgekommen.
Was ich vorher aber eigentlich gemeint habe, ich hatte bei der Bilanz-PK von Mercedes gehört, dass man ungefähr 1 Milliarde vom Gewinn abschreiben konnte, nur für die Zölle in den USA. Und man sieht ja auch so die Einbußen, die in China passieren, aufgrund Absatzrückgängen, die man dort erfährt. Also kann man das irgendwie quantifizieren, was diese geopolitisch getriggerten Krisen mit den Umsätzen, Ergebnissen machen, in Relation zu dem, dass man hier halt einfach technologisch beim Antriebsstrang auch ein bisschen struggelt und nicht, vielleicht nicht das Richtige jetzt im Angebot hat?
Also, wir haben jetzt da keine dezidierte Auswertung gemacht, dass ich ja sagen kann, das ist das direkte Euro-Wert. Aber wenn man es ein bisschen scherenschnittartig angehen will, dann würde ich sagen, die Einbußen, insbesondere an Profitabilität, ja, im US-Markt, weil das ist ein großes Thema. Einige haben sich entschieden, die Preise konstant zu lassen und quasi den Zoll zu ihrem Ungunsten zu absorbieren. Ich würde sagen, der US-Rückgang von 18% kannst du grosso modo komplett dem Umstand Tariffs zuschreiben, weil sich dort die Konsumenten nach wie vor freuen, wenn sie deutsche Luxusfabrikate, insbesondere Luxusfabrikate, bewegen. Wenn du China anguckst, und du hast gesagt, also wir wissen selber, ob der ein oder anderen luxuriösen E-Limousine, ja, wenn man sich da die Absatzzahlen anguckt, die dann im einstelligen oder zweistelligen Bereich in einem Monat sind oder zum Teil auch im nullstelligen.
Also wir sprechen ganz konkret von einem EQS beispielsweise oder von einem 7er, i7, wenn du keinen Markennamen nennen willst, aber ihr wisst es im Zweifel eh.
Also genau das siehst du, das ist wirklich das Thema, dass der Konsument einfach die Produkte zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwerben will. Das ist keine Preisthematik.
Ja.
Aber trotzdem haben wir ja gesehen in dieser Auswertung, die ihr gemacht habt, dass die Umsätze zurückgingen. Was mich ehrlich gesagt sehr erschrocken hat, ist, dass das jetzt so ein Drama ist, dass die Umsätze zurückgingen. Die sind jetzt noch, wenn ich es richtig gesehen habe, 100 Milliarden, glaube ich, über Vor-Corona-Niveau. Also es ist immer noch wahnsinnig viel Geld da drin und mehr, also 100 Milliarden mehr als 2019, was schon ein paar Jahre her ist, aber jetzt auch nicht letztes Jahrtausend ist.
Nee, ist es nicht. Aber ich glaube, was man da ganz klar sehen muss, jetzt nehmen wir mal so ein, zwei Ausnahmen, die sind nicht deutsch, sondern andere europäische Brands, wo man sagt, die sind wirklich low-cost geblieben in ihrem ganzen Ansatz, also nimm Dacia oder dergleichen, die jetzt auch gerade da zu strugglen, ja, weil auch die Chinesen genau in dieses Segment jetzt reindrücken. Aber die sind sich da sehr treu geblieben. Alle anderen Autos, wenn du dir anschaust, heute einen Golf, eine A-Klasse, einen Dreier etc., das sind ja hochtechnologische Autos. Da ist ja wirklich Technik drin. Früher gab es ja so eine Art Hackordnung. Ja, du wusstest genau, bis da und dahin kriegst du was in der C-Klasse, das kriegst du in der E-Klasse. Das ist ja aufgelöst. So. Und deswegen sind die Kosten, ja, um diese Autos zu entwickeln, viel stärker zusammengewachsen, als es früher der Fall war. Da gab es eine viel größere Spreizung. Und was ich damit sagen will, ist, dass die Profitabilität oder Gewinnmarge für die Einzelmodelle eben auch deutlich nach unten ging. Deswegen dein Punkt, ja, der Umsatz, weil ich sag mal, der Listenpreis ist hoch, einfach auch gewachsen. Jetzt kommen wir genau auf das Thema, was ich vorhin gebracht habe, wie teuer ein Auto inzwischen im Vergleich zum Gesamteinkommen ist. Aber der Profit, der aus einem Auto rauskommt, ist am Erodieren. Und genau da geht die Schere auf. Also es ist nicht die Topline, die am Schluss, ja, also
das sondern System, das Brot- und Butter-Element in der ganzen Geschichte.
Es ist wirklich das Thema, was bleibt am Schluss vom Euro übrig? Ja, und dadurch, dass du so viel in Software, in eben diese Plattform, in die Modularität, in die Antriebsstränge investieren musst zum jetzigen Zeitpunkt, ist da einfach extrem viel ich sag mal, prozentual R&D pro Fahrzeug, ja, was du erstmal verdienen musst.
Und ist das dann auch das Problem, was die Zulieferer haben? Weil die, das diskutieren wir im Podcast ja auch immer, einen signifikanten Anteil lange Zeit an dem eigentlichen R&D-Gewerbe hatten und sich da dann vielleicht auch mal verhoben haben mit, keine Ahnung, ZF und irgendwelchen E-Antrieben als Beispiel, aber auch Bosch, Conti und wie sie alle heißen. Trifft das die deswegen so viel härter? Weil mein Eindruck ist, dass die Zulieferer, also die Hersteller husten, aber die Zulieferer haben richtig, richtig schlimm Fieber.
Ja, also bei den Zulieferern ist es, glaube ich, das tradierte Modell war ja das, dass du irgendwann, um den Zuschlag auf gewisse Plattformen etc. bekommen hast, musstest du einen Prototypen machen und dann musstest du auch recht früh in Fabriken, Werkzeuge und dergleichen investieren. So. Das Ganze passiert natürlich und die Skalierung auf einer gewissen Absatzannahme. Mhm. Jetzt wissen wir alle, dass die Zahlen, die damals und der Zyklus also für diejenigen von Plattform ist ja 5, 7, manchmal bis zu 10 Jahren. So, also gehst du hin und sagst, ich gehe davon aus, dass ich über diesen Zeitraum so und so viele Stück Auto und damit entsprechende Komponenten mache. Das definiert, wie groß skalierst du eine Fabrik, ja, und wie viel Initialinvestment musst du machen. Wenn du jetzt eine Fabrik skalierst auf 100.000 Einheiten und de facto kommen nur 10.000 raus, die Sensitivität einer Fabrik auf Unterauslastung ist extrem hoch. Also sprich, alles, was unter 60-65% ist, wirst du nie Geld verdienen. Und man denkt, das skaliert linear. Nee, tut's nicht. Also das heißt, du brauchst eine relativ hohe Grundauslastung, damit du überhaupt mal an den Break-Even kommst. Ja, also sprich, dass du auf Null rauskommst. Und danach geht's dann auch exponentiell. Ja, aber die Kurve läuft eigentlich quasi so. Und das ist genau, wo die meisten Zulieferer jetzt eben dranhängen, dass insbesondere alle E-Plattformen ja Lichtjahre weg sind von den initialen Stückzahlen. Mhm. Und jetzt hast du das Geld da, investierst, du hast die Werkzeuge und du kriegst keinen Cashflow und du kriegst keinen Gewinn daraus. Und das ist, warum die so dermaßen mit dem Rücken zur Wand stehen, weil was machst du jetzt damit? Und das sieht man ja gerade auch, viele prominente Beispiele, die schließen ja alle Fabriken in Deutschland, ja, und gehen, das ist auch was. Also wir haben ja gesagt, in den letzten 6 Jahren ist jeder vierte Arbeitsplatz in der Zuliefererindustrie weggefallen. Da gehört halt auch mit zur Wahrheit, die sind nicht netto weggefallen. Die sind in Deutschland brutto weggefallen, aber davon ist mindestens ein Drittel halt über gewisse Landesgrenzen gewandert.
Also in Polen, Ungarn, Serbien, Türkei oder was?
Genau, also wirklich all die anderen, zum Teil aber auch, und wenn du dir jetzt anschaust, zum Teil auch in Richtung USA oder gerade weil du Polen ansprichst. Und das ist nicht mehr wie vor vielleicht noch 10 Jahren, als die Globalisierung so auf ihrem Hype war, wo du gesagt hast, du gehst von einem High-Cost-Country in einem Best-Cost-Country. Häufig sind die nominalen Löhne sogar vergleichbar inzwischen, weil die einfach auch entsprechend wirtschaftliche Entwicklung hatten. Was du aber hast, du hast eine viel höhere Produktivität. Also du hast ja keine 35-Stunden-Woche, sondern da jetzt fiktives Gehalt 50.000, im einen Land 35 Stunden, im anderen 50, kannst du prozentual ausrechnen, was das dann auf das Stück oder den Stundenlohn entsprechend runterkaskiert. Und das sind einfach die Dinge. Also sprich, wenn wir uns Deutschland wirklich an sich isoliert anschauen, dann haben wir hier schon auch ein wirtschaftspolitisches, regulatorisches Thema, was uns momentan einen echten Wettbewerbsnachteil bereitet im Vergleich zu anderen. Also deswegen blicke ich grundsätzlich auch nach wie vor positiv auf die Autoindustrie. Mhm. Ich blicke etwas besorgter auf den Standort Deutschland, weil wir momentan einfach wirklich kein Umfeld oder Kontext haben, in dem wir einfach erfolgreich sein können. Formulieren wir es mal so.
Mhm. Andererseits hast du jetzt gerade gesagt, also die haben sich vorbereitet auf elektrische Plattformen und haben da viele Anlagen. Also das sind ja, die sie jetzt nicht nutzen können, beziehungsweise womit sie nicht genug verdienen oder gar nichts. Das sind ja quasi, wie ihr sagt, Stranded Assets von einer Zukunftstechnologie. Also bisher hat man immer gedacht, okay, das Timing mit der Elektromobilität ist jetzt vielleicht noch nicht perfekt, aber irgendwann wird sich das ja durchsetzen. Sagen ja alle, Elektro ist die Zukunft. Aber wenn man das jetzt sieht, irgendwann sind ja diese Anlagen, auch wenn sie jetzt auf Elektro ausgelegt sind, nicht mehr zukunftsfähig. Das heißt, die muss man wirklich komplett abschreiben, obwohl man sie vielleicht in 10 Jahren dann brauchen könnte, aber dann halt besser, anders, moderner. Und insofern ist ja dieses Timing viel tragischer, als man das jetzt so. Absolut. Es ist ja keine 0-in-1-Entscheidung, aber es ist halt schlechtes Timing. Und wo würdest du sagen, ist da der große Fehler passiert? Also haben wir uns zu lange überlegt, ob wir jetzt auf Elektro umsteigen oder nicht? Also ist das ein politisches Problem oder haben es die Hersteller nicht hingekriegt, gleich überzeugende Angebote zu machen?
Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, man ist relativ spät auf den Zug der Elektromobilität wirklich aufgesprungen. Mhm. Und dann aber, und vielleicht ist es auch uns Deutschen so ein bisschen inhärent, dann macht man es aber gleich ganz richtig. Also dass du sagst, okay, das ist dann nur binär, 0 oder 1. Man hat dann bei vielen Plattformen ja gesagt, also da denkt man gar nicht mehr über den Verbrenner nach. In Klammern, bei dem einen oder anderen Markenversprechen würde man sagen, naja, so ein flachliegender Sechszylinder, der hat schon was. und ist vielleicht auch kaufentscheidungsprägend. Und jetzt bist du genau an dem Thema. Also auf das ist man dann hin. Die Zulieferer, wenn sie das Geschäft gewinnen wollen, müssen da in Anführungsstrichen mitziehen. Also die müssen sich ja auf die Prognosen bis zum gewissen Grad der OEMs verlassen. Und genau an der Stelle sind die eben. Und die sind die Ersten, die eben in die Vorleistung gehen, investiv. Ja? Weil auch viele, wenn du dir die Fertigungstiefe anguckst, viele Komponenten werden ja heute immer noch von den Zulieferern gemacht. Da gibt es auch eine Bewegung, also das muss man ja auch sehen. Dadurch, dass ein E-Auto deutlich einfacher zum Bauen ist und du dadurch eigentlich weniger Zeit und weniger Kapazitäten, also im Sinne von Mannstunden brauchst, haben ja auch viele der OEMs angefangen, wieder gewisse Gewerke zu internalisieren, um ihre eigenen Werke auszulasten. Also sprich, du hast jetzt das Thema, dass auf der einen Seite hast du etwas investiert, was sich nicht so materialisiert, stückzahlsweise. Auf der anderen Seite hast du Bereiche, wo auf einmal dir dein tradiertes Business auch ein bisschen erodiert, weil es internalisiert wird wirken. Und dadurch sind die wirklich an ganz vielen Stellen zwischen Baum und Borke.
Was sollen die jetzt machen?
Das war ich gerade so. Und jetzt?
Genau, und jetzt. Also am Ende des Tages glaube ich, dass sowohl die Hersteller als auch die Lieferanten in Deutschland erkannt haben, was du machen musst. Also sprich, klarere Spezifizierung des Produktportfolios, weniger Derivate, mehr Gleichteile, auch Software deutlich mehr zu nutzen, um hier Funktionalitäten zu differenzieren. Also dass du sagst, ich entwickle halt mal ein Stück Scheinwerfer und die Funktionalität dieses Scheinwerfers kann ich über entsprechende Software. Ja? Also am Anfang geht übertrieben eine Birne an, wenn du ein Upgrade buchst, dann geht 2 an und wenn du die Platin-Version hast, gehen alle 3 an.
Aber dann sind wir ja bei dem, und das haben wir hier auch, was unsere Abrufzahlen auf der Website und so gesehen haben, dann sind wir bei diesem Thema mit, wir bauen die Sitzheizung ein, aber wir lassen sie uns monatlich vergüten. Bei diesem diese Unternehmensberater-Logik, die dann damit reinkommt, so mit, guck mal, wird skaliert und dann ziehst du hinterher aus im Gebrauchtmarkt, im Aftersales oder so irgendwas. Und wie du sagst, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Außer das Ziel war ein riesiger Shitstorm.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Der Punkt ist, also die Sitzheizung war wirklich
schwierig.
Schwierig. Schwierig ist ein guter Termin. nein, es geht wirklich darum, wo du sagst, ich kann im ersten Schritt Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen deutlich sparen. Mhm. Ja. Und ich sag mal, den Scheinwerfer heute, das weißt du ja selber, es gibt ein normales LED-Light, dann kannst du das LED mit Kurvenlichtfunktionen und weißt du, gucken, was du allen automatischen ab. Das ist ja Software gesteuert im Wesentlichen. So, also kannst du sagen, ich mache die Hardware einmal und dann kann ich es wirklich differenzieren, zu sagen, ich baue dir einen Scheinwerfer ein, aber er tut nicht. Ja, du musst dann buchen, dass die Sitzheizung. Das ist, glaube ich, nicht, was du vorschlagen solltest. Aber das ist ein Thema. Dann, wie gesagt, eine klare Fokussierung. Und das andere Thema, und das meinte ich mit, die Hersteller und die Lieferanten werden es nicht alleine schaffen. Ich glaube wirklich, dass sich die deutsche Politik ganz klar zu dem Thema Auto und Autoindustrie als eine ihrer Schlüsselindustrie bekennen muss. Mhm. Und dann auch, und wir haben das auch vor nicht unlanger Zeit einen Kommentar dazu gemacht, fast ein bisschen wie ein Marshallplan. Also im Prinzip musst du sagen, Leute, es gibt einmalig Steuervergünstigungen, wo ihr ganz viele eure Altlasten ratzfatz abschreiben könnt, die auch steuerwirksam vereinnahmt werden, sprich künftige Gewinne werden entlastet. Dadurch kommt wieder Investitionskapital. Wir unterstützen euch dabei, die aktuelle, das betrifft ja sehr stark Blue Collar, wirklich eure Belegschaft neu auszurichten. Ja? Im Sinne von, wir helfen euch hier entsprechende Trainingsprogramme aufzusetzen. Wir unterstützen vielleicht monetär. Die Ausgaben dafür könnt ihr steuerlich anders absetzen. Da gibt es viele Ideen, die wir auch in anderen Ländern sehen. Dass diese Leute, die sind ja hoch ausgebildet, ja. Und wir haben in anderen Bereichen, wenn du jetzt zum Beispiel Defense oder Wunders, die suchen händeringend nach Leuten oder auch Luftfahrt, Maintenance suchen händeringend. Also kannst du jemanden, und da maße ich mir jetzt nicht an, das final beurteilen zu können, aber jemand, der Feinmechanik beherrscht im hochtechnischen Automobilbau, der sollte nicht so weit weg sein von seinem Befähigungsprofil, dass du ihn auch darüber irgendwas Mechanisches oder Elektromechanisches reinmachen kannst. Das wäre was. Und dann brauchst du, glaube ich, einfach auch Rahmenbedingungen, und das ist bei uns im Wesentlichen Energie, ja, die einfach kompetitiv sind. Also je nachdem, mit welchem Land du es vergleichst, sind wir bis zu 3000% höher in der Kilowattstunde. Ja, und wenn du halt nochmal ein energieintensives Geschäft hast, ja, und auch viele der Vorprodukte in dem Aluminium, in dem Stahl etc., also das kaskadiert ja. Das ist ja wie so der Layer Cake, ja. Das ist ja dann nicht nur deine Produktionsstunde, um die Komponenten zusammenzumachen, sondern alles, was reinkommt, ist schon viel teurer, insbesondere wenn es in Deutschland produziert wurde. Und dadurch wirst du irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Also ich glaube, das sind so einige, und nur kurz so als Tour d'Horizon, einige Stellschrauben, die man angehen kann und angehen muss, wenn man den Standort Deutschland und die damit verbundenen, ich sag mal, Arbeitsplätze und die nicht nur in der unmittelbaren, also OEM und Tier 1, 2, 3, sondern auch alles Zuliefernde. Also es gibt ja dann CNC-Maschinen, Pressen, you name it, die leiden ja analog. Und da sind wir in vielen Bereichen auch Weltmarktführer.
Das verstehe ich. Was mich gerade aber nochmal irgendwie beschäftigt, weil du sagtest, wir haben das nicht, oder die Autobauer, die Zulieferer haben sich nicht früh genug dazu entschieden, sondern erst spät und dann auf dieses 0-100-Ding. Ich habe versucht, gerade für mich selber die Frage währenddessen zu beantworten, wann wäre denn richtig gewesen, wenn ich mich jetzt so zurückdenke an sowas wie ein E-Golf oder so super spät waren doch die gar nicht. Wer war denn noch viel früher dran und warum wurden wir dann trotzdem abgehängt? Ist es nicht vorrangig, diese Unentschiedenheit, die drumrum immer proklamiert wird mit Verbrenner aus, doch nicht, ein bisschen, vielleicht manchmal, übermorgen und dann sagt Markus Söder irgendwas. Also ist es nicht vor allem das, dass diese Struktur, dieser Marshallplan, den du auch gerade irgendwie, dass der tatsächlich fehlt und gar nicht so sehr das, was die Autobauer, die Industrie, die Zulieferer selber gemacht haben, weil die waren ja voll investiert an vielen Stellen, sonst würden sie jetzt nicht so doof dastehen.
Nein, ich glaube, also was du sagst, teile ich. Ich glaube, nach vorne kriegt es insbesondere jetzt diese Unsicherheit. Auch jetzt gerade die frische Diskussion um die EU, wie der Verbrenner jetzt wieder aufgelöst, wo jeder sagt, ihr wollt mich ja wohl vereinen.
Und dann sagt wieder irgendjemand E-Fuels und Wasserstoff und dann platzt mir der Kopf. Aber
genau, also ich glaube, nach vorne ist es gerade fast so unklar, ja, leider Gottes, wie es in der Vergangenheit war. Ich glaube, der Punkt ist der, weil du den E-Golf auch angesprochen hast, an vielen Stellen waren wir, ich hätte es eigentlich gesagt, auch mit Ballard und Fuel Cells, an vielen Stellen, und da war ja Mercedes oder Daimler damals maßgeblich beteiligt, war man früh dran mit der Technologie. Aber das Thema ist, wann ist eine Technologie reif für den Markt und die Marktadaption? Ich glaube, man hat diese Dinge entwickelt und hat sie dann so ein bisschen ins Regal gestellt. Und der Punkt ist, wenn du dir Toyota oder andere Player anschaust oder auch, ich sag mal, Stellantis-Gruppe, da hat man dann irgendwann angefangen, das zumindest mal in gewissen Bereichen hochzufahren. Ja, ohne. Und ich glaube, da, dieses Fenster, wo die anderen angefangen haben zu sagen, ja, also mehr als nur so, du brauchst ein bisschen mehr als nur so ein Feigenblatt. Ja, du brauchst vielleicht hier und da ein paar Angebote, mit denen man mal experimentieren kann. Und ich sag mal, der Smart war ja ähnlich, ja, also der war ja auch dann irgendwann und tat eigentlich ganz gut, ja, an einigen Stellen.
Total.
Also. Und dann hat man aber da so ein bisschen die Prioritäten immer auf was anderes gelegt. Und ich maß mir gar nicht an zu sagen im Nachhinein, also das wäre genau der Zeitpunkt gewesen. Hinterher sind wir immer alle schlauer. Aber der Punkt ist, dass man, glaube ich, nicht wie andere zu einem früheren Zeitpunkt angefangen hat, mehrere Wetten einzugehen. Und es waren Wetten am Schluss. Ja, zu sagen, ich für die eine oder andere Plattform gehe ich jetzt mal auf eine breitere Bandbreite an möglichen Antriebssträngen. Also ich kann ihn gescheit, ja, elektrifizieren. Nicht indem auf einmal der Kofferraum weg ist, was wir auch bei manchen hatten, wo man gesagt hat, jetzt machen wir irgendwie eine Batterie rein und leider haben wir keinen Platz für die Batterie. Ich glaube, das waren so Dinge, die dann auch zum Teil, gerade bei dieser ersten Generation, dazu geführt haben, dass die Akzeptanz nicht groß war. Weil wenn du dir ein Auto kaufst, was irgendwie 5 Meter plus lang ist und dann der Kofferraum aber nur noch 160 oder 180 Liter groß ist, dann konterkariert es ein bisschen den Familienurlaub zu viert für 2 Wochen,
ja,
wo auch immer, in Südeuropa.
Mhm.
Also ja, deswegen, ich glaube, da so will ich es ein bisschen, ja, okay, frame. Und dadurch, dass wir dann sehr spät eben draufgesprungen sind, hast du unglaublich viele Ressourcen draufbinden müssen. Und ich glaube, das ist das, was am Schluss eigentlich so ein bisschen die Krux wurde, weil du dann mit unglaublich großen Beträgen unglaublich große Wetten eingegangen bist. Mhm. Und wenn die dann nicht aufgehen, dann hat es natürlich einen ganz anderen, das ist genau, was wir jetzt in der aktuellen Berichtssaison sehen, dann kann es ganz andere Auswirkungen haben.
Mhm. Ja, dazu gehört ja wahrscheinlich auch, dass man mal phasenweise zumindest akzeptiert, ziemlich unkaufmännisch vorzugehen, weil wenn man so ein E-Auto, so ein frühes gebracht hat, dann war ja eigentlich vorher klar, damit verdienst du jetzt erstmal kein Geld. Und wenn man das nicht akzeptiert hat, also manchmal hatte ich so den Eindruck, man hat es gemacht, hat es auf den Markt geworfen und dann nachher gesagt, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, funktioniert nicht. Wir verdienen ja null Kohle damit, das lassen wir jetzt mal schön sein, weil mit den anderen Sachen verdienen wir ja richtig Geld. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du so mit 0 und 1 meinst. Ja. Man muss mutmaßlich dann irgendwann mal akzeptieren, also der Jost, ehemals Chefstratege von VW, hat es auch gesagt, wenn man diese Transformation macht, können in der Übergangsphase, wenn man beide Technologien fährt, die Gewinne nicht optimal sein. Es kann nicht funktionieren und darauf muss man sich halt auch irgendwie einstellen. Und mutmaßlich würde ich sagen, hat man dann jetzt, Audi hatte 2023, glaube ich, noch das beste Jahr der Geschichte. Da hätte man eigentlich quasi alles reinbuttern müssen, was so an technologischem Invest fällig gewesen wäre, um, sage ich mal, die Bilanz in dem Jahr ein bisschen flacher zu kriegen und dafür in den Jahren drauf nicht so zu bluten, oder?
Na, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dann alles reingeworfen hätte, aber was du davor gesagt hast, dieses, man muss dann auch bereit sein, gewisse Transformationsschmerzen zu durchwandern und die auszuhalten. Und genau da hätte eben Teil des, ja, Ergebnisses hingehört, dass du sagst, ja, okay, ich habe das jetzt, ich habe 1 oder 2 Modelle, mit denen experimentieren hört sich jetzt ein bisschen zu sehr Trial and Error an, aber mit denen lerne ich jetzt mal, wie reagiert der Konsument? Was sind wirklich was ist das Feedback, was ich kriege? Also, ist es wirklich diese Reichweitenangst, die gefühlt auch ehrlicherweise hauptsächlich nur in Deutschland existiert, in den Köpfen. Also in vielen anderen Ländern, wenn du da über Range Anxiety sprichst, dann sagen die, Range what? Ja, also es ist nicht deren Thema. Und ich glaube, an solchen Stellen hätte man dann seine Erfahrung sammeln können und hättest auch gewusst, okay, wo muss ich meinen Schwerpunkt setzen? Ja, und das kann dann eben das deutlich digitalere Fahrerlebnis sein, das kann das autonome Fahrerlebnis sein, das kann in unserem Fall die Range Anxiety sein. Und dann hättest du sagen können, okay, die kann ich mit 2 Wegen adressieren. Entweder ich kann wirklich sehr schnell die Batterietechnologie nach vorne bringen, was heute der Fall ist, was vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, in der Art noch nicht zwingend so gesehen wurde von vielen, auch technologisch, dass wir solche Sprünge machen können. Aber dann hast du halt gesagt, okay, dann investiere ich halt in Ladepunkte, sodass du gefühlt alle 150, 200 Kilometer irgendwo.
Aber gerade wenn du das mit der Batterieentwicklung, wenn ich mir jetzt so ein Auto anschaue, das ist so ein frühes Auto, ein BMW i3, der wurde auf gleichem Bauraum, hat der 2 Updates nachträglich bekommen, meine ich. Es gab diese 60 Amperestunden, dann gab es 90 Amperestunden, dann gab es 120 Amperestunden. Das heißt, der hat ich habe es irgendwann mal aufgeschrieben, ich glaube 5 Jahren oder was, hat er seine reelle Kapazität des Akkus verdoppelt. In einem Auto. Das ist absurd. Also, und wann kam der raus? 2013?
Ja.
Irgendwie so in dem Dreh. Das heißt, da hat man doch schon gesehen, was für Technologiesprünge man hat. Das heißt, das hätte man doch auch da schon ein Stück weit antizipieren können. Und dann auch, dass man sich gezielt auf solche Player wie Northvolt committed, in Europa hier zu produzieren, weniger Abhängigkeiten. Und ja, jetzt konnte damals, du hast gesagt, man kann nicht jeder die Glaskugel irgendwie immer in der Hosentasche, kann sie raus und sagen, haha, morgen kommt Trump und dann passiert Sell oder auch Sell nicht. Aber fehlte das nicht? Und jetzt sehen wir halt so ein Scheitern von Northvolt, von Cellforce. War da einfach dann doch zu wenig Commitment, trotz 0-1-Strategie? Weil man das nicht genug zu Ende gedacht hat? Oder?
Ich glaube, der Punkt war der, also fehlendes Commitment, würde ich sagen, war vor einigen Jahren. Ja, wo du gesagt hast, ja, jetzt gucken wir mal, irgendwie scheint das eine Sache zu sein, die du nicht ganz aus dem Weg gehen kannst, aber es ist jetzt nichts, was mich nachts um den Schlaf bringt. Und ich glaube, dann hast du eben dieses klare Commitment auf, wir gehen oder only, je nachdem, wen du referenzierst. Aber dann hast du das Thema, dass dann die Stückzahlen, die man sich erhofft hat, halt mitnichten kommen. Und ich glaube, das ist das, was jetzt ganz viele dieser von dir zitierten Spieler aus dem Leben genommen hat, weil man hat dich so ein bisschen am Leben erhalten, ja, am Tropf könnte man fast sagen, in der Hoffnung, dass dann jetzt dieser Durchbruch kommt, ja, und du dann die Stückzahlen und dann sind wir alle happily ever after. Und wir wissen, dass momentan selbst mit der aktuellen Förderung, Erzählerzahlen sind jetzt gerade rausgekommen, selbst da, der Markt kommt nicht hoch. Ja. Und wie gesagt, das ist nicht alles hausgemacht. Zum Teil die aktuellen mit dem, ich sag mal, Mittleren Osten-Krise etc., das hat so keiner auf dem Schirm gehabt.
Das hilft so nicht.
Ja. Aber es ist schon eben dieses Thema, ich möchte es nicht Prinzip Hoffnung nennen, aber ich glaube, ein bisschen war das schon auch zu einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, naja, wenn die Volumen dann kommen, dann wird es schon richten. Ja. Mhm. Und die sind einfach nicht da. Das ist, glaube ich, die Bottomline, die traurige Erkenntnis für jeden, weswegen auch jetzt fast alle OEMs gesagt haben, okay, wir investieren doch in die nächste Generation des Verbrenners. Mhm. Häufig hybridfähig, ja, aber
ja, oder auch Euro 7-seitig notgedrungen, nicht mal, weil man es will, sondern weil es halt sonst gar nicht geht,
ja,
weil
die Euro Regulatorik 7, das nicht hergibt. Euro 7 haben sie so weit aufgeweicht, dass es gar nicht mehr groß am Antriebsstrang ist, sondern sehr hauptsächlich eher Reifenbremsen, Peripherie im Wesentlichen. Deswegen, ich glaube, das ist gar nicht mal so der Treiber. Es ist eher, und das sehen wir auch, und vielleicht wird es noch für eine längere Zeit der Fall sein, der Hybrid hat momentan, der war ja auch schon ein, zwei Mal totgesagt, ja, der erfährt ja gerade wirklich eine Art Renaissance. Also für viele ist das wirklich so das Beste aus zwei Welten, wo sie sagen, naja, in der Stadt, wie gesagt, kann ich elektrisch fahren, ich habe die Reichweite. Und in China siehst du es ja umgekehrt durch die Range Extender. Also jetzt, ich weiß, das ist Technologie.
Aber hier geht es um Plug-in-Hybride. Ich frage mich, weil ich habe jetzt kürzlich die Neuzulassung, ich glaube, Thorsten hat sie geschrieben, ich habe es gelesen. Und da warst du, ich glaube, das ist die Plug-in-Hybride, im deutschen speziellen Fall nicht ACEA und auch nicht weltweit. Die Hälfte der BEV-Neuzulassungen waren in Deutschland, oder? Also, und wir haben ja vorhin festgestellt, BEV ist nicht so krass groß, wichtig, gut, dass es reichen würde.
In Deutschland im Fall, wenn du es dir breiter anguckst, dann siehst du schon, dass Hybrid momentan ein extrem starkes Wachstum, also in deutlich zweistelligen Bereich.
Ja, Wachstum ja, aber nicht, also.
Und auch aufholt. Also die Lücke zu BEV schließt sich aktuell.
Ja, genau, okay, aber sie ist.
Halt also, aber deswegen sage ich, er wurde ja schon mehrfach totgesagt,
ja,
aber
okay, was du jetzt siehst,
ist, dass doch viele sagen, naja, vielleicht ist der Hybrid genau das Thema. Viele Autos werden gerade eh nicht verkauft, ja, leider Gottes. Aber da siehst du in der jüngeren Zulassungszahlen siehst du eine deutliche Renaissance eben des Hybrids. Und wie gesagt, in China gehen sie jetzt gerade auf das Thema Range Extender sehr vermehrt. Was ja, und ich weiß, dass Technik etwas ad absurdum geführt, von daher die Technikaffinen unter uns sollen bitte Nachsicht. Aber du kannst ja sagen, im Prinzip ist ein Range Extender nichts anderes als eine Art Hybrid. Ist halt invers, ja, dass die Elektromaschine das Hauptaggregat ist und das andere ist mehr oder weniger ein Generator. Aber das zeigt, dass selbst ein Land, was ja sehr weit vorne ist mit der ganzen Elektro, also wirklich voll Elektromobilität, aktuell diese Technik auch fördert und investiert, weil sie sagen, naja, vielleicht ist es halt außerhalb der Metropolen wie Beijing und dergleichen doch ein Thema.
Von mir vielleicht noch die letzte Frage. Gerade ausgerechnet jetzt kommen ja lauter so Elektroautos, die sehr hoffnungsfroh anfangen mit Bestellungen. Also Mercedes GLC, BMW i3, iX3. Ist es jetzt noch so die Ironie des schlechten Timings, dass es jetzt, wo sie alle quasi sich umentschieden haben und doch wieder auf Verbrenner noch setzen, dass jetzt die ersten E-Autos sind, die womöglich in der Breite jetzt greifen?
Wenn ich das prognostizieren könnte, dann würde ich jedes Wochenende Lotto spielen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Die Frage ist, es ist natürlich jetzt neu und was wir sehen, das hast du auch bei Macans, EQE, EQS. Wenn ein Modell neu ist und grundsätzlich irgendwo einen Nerv von gewissen Kundensegmenten anspricht, dann hast du am Anfang immer eigentlich einen ganz guten Zuspruch. Mhm. Ja. Die Frage ist, ist das dann das berühmte Strohfeuer, ja, was dich ein paar Monate trägt und danach ebbt es ab? Mhm. Oder ist es wirklich so, und er läuft?
Okay, ja. Aber da traust du dich jetzt keine Prognose zu wagen, weil mein Gefühl ist, dass tatsächlich diese Autos auch weil die viele Fragen beantworten einfach. Also die ganze neue Klasse-Thematik beantwortet einfach Fragen, CLA, GLC beantworten Fragen, die vorher nicht beantwortet wurden oder werden konnten, zumindest nicht zufriedenstellend.
Ich glaube, Was wir sehen und was wir differenzieren müssen, ihr werdet es ja auch mitbekommen haben, dieses Thema Electrification of Corporate Fleets, was ja jetzt von der EU als neuen Vorschlag rauskommt. Damit wird ja die CO2-Last auf den Fleet Operator auch rüber. Das heißt, die haben einen Riesendruck, jetzt ihre Fleets zu elektrifizieren. Die angesprochenen Modelle passen wunderbar in aktuell Fleet und ich habe es gerade nicht parat. Was interessant zu sehen wäre, und das muss man auch sehen, zumindest in den vergangenen Monaten waren 70-80% der Elektro-Neuzulassungen hauptsächlich Corporate Clients, also nicht der private. Deswegen ist die Frage vor dem Hintergrund dessen, und es war ja schon am Horizont zu sehen, ja, wie viel ist wieder vorweggenommener Konsum, wie viel von den aktuellen Bestellzahlen dieser Modelle ist für Corporate Clients, und wenn diese Flotten einmal gedreht sind, dann sind sie auch erstmal gedreht und dann haben die Fahrzeuge 24, 36, 48 Monate Laufzeit innerhalb der Flotte. Also die Frage ist, baut sich gerade so ein Berg auf und ebbt danach ab und kommt dann eher in Steady State? Weil wie gesagt, der Privatkonsument ist momentan an der Stelle deutlich zurückhaltender.
Okay.
Aber ich kann jetzt keine Prozesse, weil ich es wirklich gerade nicht aus dem Kopf weiß.
Okay. Ein großes Thema, das ich auch beleuchtet habe, ist ja das Thema Exporte und auch diesen... Das ist eines der Lieblingsworte oder Themen von Trump, die Exportüberschüsse und Co. Was ich spannend fand, was mir nicht klar war, für mich war, mag auch an meinem Alter liegen und an meiner Sozialisierung, China war für mich lange diese Cash-Cow, aus der die europäische Automobilindustrie gelebt hat. Euren Zahlen entnahm ich aber, dass das 15, 17 Jahre maximal lang ist, also kurz vor, ich glaube, Finanzkrise. Da kam China erst als Exportland wirklich zum Tragen. Und davor war es UK.
Und es ist
auch
wieder
UK. Und jetzt ist es wieder UK, was mich wirklich etwas befremdet hat in dem Moment. Die Brexit-gepeinigten Briten. Aber ist es dann wirklich so schlimm, wenn das gar nicht so ein historisch relevant wichtiger Absatzmarkt war, China, für die Deutschen, sondern vielleicht nur so ein Intermezzo, das cool war, um schöne Gewinne einzufahren, aber nicht zwangsläufig grundfest. In 10 Jahren kannst du ja keine... Oder 15 kannst du ja keine, was haben wir jetzt bei Mercedes gefeiert? 140 Jahre Tradition im Automobilbau. Das sind 10%. Ist nicht wenig, aber ist ja auch nicht das Rückgrat.
Zeitlich gebe ich dir recht, aber wenn du es dir anschaust, 3 Jahre zurückgehend waren es ungefähr 30 Milliarden.
Ja.
Jetzt sind wir bei 11.
Ja, das tut weh, keine Frage.
Also von daher, wenn du dir anschaust, um 30 Milliarden nur für die Deutschen, wenn du dir die gesamten Umsatzzahlen der deutschen OEMs anguckst, dann ist 30 Milliarden schon...
Es ist halt
wirklich
ein, Wort, ja,
ein Brett. Deswegen, und man ist natürlich davon ausgegangen, dass dieser Markt, weil es eine am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften ist, Populationsaufbau etc., dass das eigentlich eher sich sicherlich nicht linear fortschreiben lässt vom Wachstum, aber zumindest von diesen 30 Milliarden eher leicht nach oben, denn ich sag mal, sich auf ein Drittel reduziert in 3 Jahren. Und insbesondere auch, wenn du dir anschaust, welche Fahrzeuge in diesem Markt abgesetzt wurden. Das waren eben auch Fahrzeuge, die sehr hochpreisig und hochmarschig waren. Also von daher war der oder ist der Effekt auf die Bottomline, ja, also die Gewinnleine, überproportional. Sogar deutlich stärker, als jetzt der Umsatzrückgang es suggeriert, hast du ein echtes Problem auf deiner Profitabilitätslinie.
Und das verstehe ich, das heißt aber, das ist ein großes Problem für den Export. Gleichzeitig lesen wir ja aber auch immer wieder, dass wir einen völligen Überlauf aus China hier nach Europa haben. Wenn ich jetzt auf die deutschen Straßen gucke, dann sehe ich den noch nicht so. Es gibt so ein paar Marken, keine Ahnung, zum Beispiel BYD seltener. Jetzt auch gerade ja einen krassen Umsatzrückgang gehabt, aber MG zum Beispiel hat sich, ich finde, gerade im ländlichen Bereich krass etabliert. Ist echt häufig zu sehen. Häufig nicht mit Elektroautos, häufig mit Verbrennermodellen tatsächlich oder Hybriden. Aber ist diese China-Schwemme tatsächlich da? Weil die liest man ja auch aus euren Zahlen. Oder sind es dann so kleine Komponenten, die in Fernost billig produziert werden können und dann hier rüber geschifft werden?
Und jetzt liegt der Teufel im Detail. Aus unseren Zahlen liest du es nicht. Wenn du dir die Stückzahlen an Fahrzeugen anschaust, in den letzten 3 Jahren oszillieren die um die 7 Millionen. Ja. 6, 8, 7, 4, 7, 2. Also von daher...
Genau, deswegen, man liest es aber immer überall, dass es so schlimm sei, was da kommt.
Aber in jedem Interview, was ich gebe, sage ich, ich sehe diese China-Schwemme nicht. Ja, die wird gerne, das ist so Hannibal ante Portas, ja, also das ist so Schreckgespenst. Aber wie du es richtig sagst, in der täglichen Realität passiert das nicht. Warum? haben wir jetzt einen deutlichen Importüberschuss aus China. Mhm. Das ist aus den Komponenten getrieben. Das ist, dass unglaubliche Mengen an Batterien und anderen Komponenten aus China mhm. bezogen werden, die in diesem Volumen mit drin sind. Also das Volumen, die wir vergleichen, die Export-Import-Volumen, sind wirklich alles, was mit Automotive zu tun hat, also Komponenten, Fahrzeuge etc.
Das ist dann irgendwann halt mal fährt oder mit was mitfährt.
Genau. Und da siehst du jetzt eben diese Schubumkehr. Auf der einen Seite sind die Absatzzahlen von den Europäern signifikant zurückgegangen. Das vertreibt im Wesentlichen den Rückgang der Exporte. Mhm. Umgekehrt ist es aber nicht eine erhöhte quasi Importanzahl an Fahrzeugen, sondern mhm. eine erhöhte Importanzahl an Komponenten, die dazu führt, dass China erstmalig, jetzt ich glaube 16 Milliarden war die Zahl, im Überschuss ist. Also sprich, mhm. dass wir 5 Milliarden Delta haben zwischen Import und Export. Und das gehört eben mit zur Wahrheit. Und wir haben viele, und weil du MG gesagt hast, ich finde immer ganz witzig, also hätte MG nicht das europäische Heritage, es würde mich sehr interessieren, wie wären die Zahlen dieser Fahrzeuge wirklich? Ich glaube, viele, und ich meine es überhaupt nicht negativ, aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute überhaupt wissen, dass MG nicht mehr britisch ist, ja, sondern de facto
in chinesischer Herstellung. Glaubst du echt, dass die Leute, die MG kaufen, ich hätte einfach gesagt, also meine persönliche Interpretation, und auch, ich kenne tatsächlich nicht viel, eine Handvoll Leute, vier Leute sind es, die MG fahren, die wissen ganz genau, dass das kein britisches Fahrzeug ist. Und die große Frage, die man sich stellen sollte, sollte ich ein britisches Fahrzeug kaufen? Aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber die wissen sehr genau, dass es ein chinesisches Fahrzeug ist. Aber das Setting ist gut, und vor allem, was bei den Leuten der Treiber war, ist, die sagten, mein Händler, der davor von seinen anderen Marken, die er davor hatte, am langen Arm verhungern lassen wurde, der hat jetzt MG. Und dem vertraue ich. Und der foppt mich nicht. Und der ist echt und authentisch, und der ist für mich da, wenn ich ihn brauche als Händler. Und ich würde auch ein Suzuki kaufen, ich würde auch ein Honda kaufen, ich würde auch irgendwie alles andere kaufen. Aber ich will bei Klaus Müller kaufen oder sowas. Mhm. Und das ist der Treiber gewesen. Und das hat MG meiner Wahrnehmung nach sehr, sehr gut gemacht. Absolut. Wie sie das Händlernetz gesetzt haben. Und die Produkte sind lustigerweise gar nicht so. Und auch die Marke, keine Ahnung, ob das hätte auch dann iWays sein können. Und auch iWays, spannendes Beispiel, die sind ja am Anfang auch relativ gut gestartet. Auch Lynk zum Beispiel, weil das viel Gewerbezulassungen waren. Lynk & Co. auch sehr, sehr gut gestartet, um dann halt komplett an die Wand zu fahren.
Genau, weil den hat dann, und du hast perfekt beschrieben, also diese Infrastruktur. Ich habe eine Anlaufstelle, die nicht irgendwie 300 Kilometer weg ist, weil das ist ja schön, wenn ich mein Auto online kaufen kann, das mir dann auch vor die Haustür geliefert wird. Wenn es halt nicht tut, dann hätte ich auch ganz gern, zumindest um den Kirchturm, jemanden, der weiß, was man damit macht. Und das war sicherlich was MG, und das meine ich mit dem Heritage auch, leichter gefallen ist, weil das einfach eine etablierte Marke war. Da haben sich viele Händler auch wohler gefühlt, zu sagen, naja, das ist was, das nehme ich ins Produktportfolio auf, als jetzt irgendein Name, den noch nie einer gehört hat oder vielleicht sogar eher mit Staubsaugern assoziiert als mit Autos. Ja, zu sagen, fühle ich mich da als Karl Müller wirklich wohl, derjenige zu sein, oder nehme ich was, wo ich sage, da habe ich zumindest eine gewisse emotionale, und auch vielleicht meine Kunden eine emotionale Assoziation. Und ich glaube, gerade dieses von dir geschilderte Service- und Händlernetz macht MG so stark.
Mhm. Siehst du da andere chinesische Autobauer, die das letztendlich auch gerade sinnvoll machen? Weil du hast gerade gesagt, der Staubsaugerhersteller, also nehmen wir Xiaomi, Handy, Smartphones, alles Mögliche, die ein krasses Produkt auf den Markt geworfen haben oder zumindest mal gezeigt haben. Hier ist es noch nicht so wirklich weit verbreitet. Das kriege ich aber quasi nirgends. Ist das der Dreh- und Angelpunkt am Ende? Und auch das, wo es vielleicht dann den deutschen oder den europäischen Herstellern in China leidet, weil da vielleicht auch das Vertriebsnetz nicht so großartig ist? Also lässt sich das so
spiegeln? Ich würde es ein bisschen abstrahieren. Das Vertriebsnetz in China, insbesondere der europäischen und der deutschen Hersteller, ist, glaube ich, sehr gut. Also okay. Ich glaube, zumindest soweit wir es beurteilen können, da hast du jetzt nicht so riesige White Spots. Der Punkt ist eher, deswegen abstrahieren, was will der Kunde? Also genau deine Freunde, die sagen, ich will zu Karl Müller, und für mich ist der Händler in der Nähe wichtig. Mhm. Wenn du dann halt in einen Markt reingehst und sagst, naja, ich mache eigentlich nur Online-Vertrieb, habe vielleicht ein, zwei Flagship-Stores, wo, wenn mal einer vorbeikommt, das Auto angucken kann. Aber das hat nichts mit der Sozialisierung, wie wir Autos kaufen. Ja, also du willst es anfassen, du willst es sehen, du willst es um Block fahren. Und ich spreche jetzt mal auch aus eigener Erfahrung. Ja. Die Deutschen mit unserem Spaltmaß-Fetischismus, wir wollen ja auch sehen, dass die Linie gerade läuft.
Das wirklich so ist, ja.
Und dergleichen. Und ich glaube, das haben ganz viele Chinesen unterschätzt, dass die Art und Weise, wie wir konsumieren, deutlich anders ist als in China. Das war meine Aussage ganz vorhin, dass die einen viel digitaleren Lebensstil haben. Die konsumieren einfach auch viel mehr. Die kaufen auch wirklich teure Dinge einfach online, ohne sie je gesehen zu haben, weil das ist einfach so, sind die groß geworden, sozialisiert worden. Für uns ist es eben anders. Du willst die Hardware wirklich da haben, anfassen, riechen etc. Und ich glaube, das ist, was gerade viele chinesische Hersteller schmerzhaft lernen. Ja, also wir haben ja auch viele, die Way und ähnliches gehypt waren und dann innerhalb von Monaten wieder weg waren und jetzt zum Teil ja sogar insolvent sind.
Aber Way, weil du es gerade anmeldest, tolles Beispiel. Way, Importeur, Emil Frey. Emil Frey, größer, zwei, dritt, keine Ahnung. Gigantisch großer Importeur, gigantisches Händlernetz. Weiß nicht, wie viel Handelspositionen die haben, aber es ist, denen gehört gefühlt jeder zweite Händler. Und die sind ja da aktiv investiert in das Thema, in Way, in Aura. Und jetzt schau dir, was die Auras kosten mittlerweile. Ich glaube, angefangen haben die mal mit Leasingraten mit 350 Euro Ungrad für so ein Aura 03 Funky Cat, glaube ich, ist der früher, oder? Wie auch immer. Und jetzt ist es bei 120 Euro, 130 Euro, je nachdem. Way, das gleiche Spiel in grün, gibt es gar nicht mehr. Obwohl die diesen abgefahrenen Händler im Rücken haben.
Und jetzt kommen wir auch, wenn du meintest, Heritage ist nicht, das ist das Thema, fängst du mit der Waage was an, fängst du mit der Value Proposition was an? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie stark bewirbst du was? Ja, also das Thema ist, habe ich, als du gesagt hast, habe ich 20 Brands mit gefühlt 100 Modellen und muss dann meinen Marketing-Spend entsprechend sozialisieren über dieses Portfolio? Oder fokussiere ich mich sehr stark auf was und sage, nein, ich glaube wirklich dran und investiere dann auch massiv. Und am Ende des Tages wirst du, ich glaube insbesondere für so neue Brands, du hast es gesagt bei Link, du musst, glaube ich, über die Route gehen, dass das Corporate Fleets stark, dass es einfach im Bild und die Leute eine Assoziation haben. Punkt eins, du musst es sehr stark ein Schaufenster stellen. Du musst dann aber halt auch sicherstellen, dass das Produkt fit for purpose ist, was jetzt im Falle der Sixth Flotte oder anderen, also warum die dann alle decommissioned wurden, war halt, weil keiner sie gemietet hat, ja, aufgrund der Erfahrung, die sie mit den Fahrzeugen gemacht haben. Und in Zeiten digitaler Medien ist es halt leider auch sehr schnell viral. Ja, ja. Und dann sagt jeder, okay, also I know what I'm not going to rent.
Ja, verstehe. Jetzt ist die große Frage, ich meine, Gerd, der jetzt gerade schon gehen musste, hat sie angesprochen, was ist dann aber jetzt in dieser gesamten Gemengelage, insbesondere für die europäischen Hersteller, für die Beschäftigten, die da mit dranhängen, wesentlich auch zu tun. Wir haben das Thema, jetzt wurde ja kürzlich wieder durch die Medien getrieben, Werksschließungen im Raum, der gesamte VW-Konzern. Ich weiß, du darfst da nur bedingt drüber sprechen, weil ihr da ja, ich glaube, ihr prüft da, aber du kannst gleich selber sagen, hieß, wir behalten noch zwei Werke, Ingolstadt und Wolfsburg. Und ich dachte, ich höre immer von Wolfsburg, das sei das anstrengendste zu managende Werk, weil es so alt ist, so groß, so an vielen Stellen unflexibel, weil dann Denkmalschutzthemen auf einmal aufpoppen und du kannst dann deine Werkhalle nicht umbauen oder eine neue Maschine da reinstellen. Und dass nur noch zwei Werke zum Beispiel von VW in Deutschland stehen bleiben sollten und der Rest wird irgendwie platt gemacht. Ich weiß nicht, wie viele VW-Werke aktuell hat, ein Dutzend oder sowas meine ich, sind es deutschlandweit. Ist das dann wirklich der Weg zu sagen, wir gehen hier radikal aus allem raus in Deutschland, machen nur noch, oder vielleicht auch nicht, das Engineering, haben dann in den Headquarters die Entwicklungsteams sitzen, die ganz viel fleißig und gut und sinnhaftiges PowerPoint-Bingo spielen, in Anführungszeichen, aber das, was produziert, was erstellt, was dann wertschöpfend ist im Sinne von Coden, Blechbiegen und Co., das externalisieren wir?
Nein, am Ende des Tages ist, glaube ich, die Aussage von Freunden, die wir nochmal treffen müssen. Wenn wir in Deutschland erfolgreich Fahrzeuge nicht nur entwickeln, ja, oder branden, selbst bei der Entwicklung kannst du momentan große Fragezeichen, da machen wir sehr viel Entwicklung auch. Ja, China Speed ist in aller Munde und ganz viele transponieren immer stärker ihre Entwicklungen nach China. Wenn wir ein relevanter Autostandort bleiben wollen, dann müssen wir die Rahmenbedingungen einfach, dass du wirtschaftlich attraktiv, und ich sage nicht ungebührlich attraktiv, also es geht nicht darum, jetzt hier irgendwie subventionieren, bis der Arzt kommt, aber du musst einfach Rahmenbedingungen schaffen, in denen du zumindest mit deinen Hauptprotagonisten wettbewerbsfähig bist. Und ich glaube schon, und das sehen wir auch aus eben den Konsumentenumfragen, Leute sind nach wie vor bereit, eine gewisse Prämie zu zahlen für, jetzt nennen wir mal, deutsche Luxus-OEMs. Ja? aber halt nur eine gewisse. So, und wenn du weißt, du hast dadurch eigentlich eine Art Preis-Ceiling, dann musst du von diesem Preis rückwärts rechnen und sagen, okay, wenn das der Preis ist, zu dem ich ein Fahrzeug verkaufen kann, das ist die Prämie, die ich hier haben kann. Mhm. Wenn ich nachhaltig in Deutschland wirtschaften will, muss ich den Gewinn machen. So,
ja.
Und dann gibt es, wie gesagt, zwei Haupttreiber. Das eine ist Stundenkosten, also was ist der Stundensatz? Und da sind wir momentan mit den Regelungen, die wir haben. Wenn du dir, und ich möchte jetzt nicht in Herrn Merz WEF-Rede einklingen, also bitte nicht, aber wir haben einfach extrem viele Feiertage, wir haben extrem viel Urlaub, wir haben einen gewissen Krankenstand, dann haben wir 35 oder 40 Stunden Woche. Und da gibt es ja OECD-Zahlen und die würde ich jetzt auch nur zitieren, aber wenn du dir anschaust, ein Land wie USA ist irgendwie bei Ballpark 1800 Stunden, wir sind irgendwie bei Ballpark 1200, also netto, was verfügbar ist. In den USA ist ein Factory-Arbeiter nicht preiswerter. Die Marge, die aber für die Fahrzeuge realisiert wird da drüben, ist eine andere. So, das ist, und dann noch die Energie, ja, was der zweite, also wenn man nur die beiden mal nimmt und ich, jetzt kannst du dann Bürokratiekosten und alles, was wir sonst noch hier alles haben, ja, was wir machen müssen, die tun auch peu à peu dazu, aber zwei plakative Haupttreiber sind, glaube ich, die. Wenn du die zumindest auf ein vergleichbares Peer-Niveau kriegst, dann würde ich behaupten, dass auch ganz viele Unternehmenslenker sagen würden, nee, also wir sind ein deutsches Unternehmen, wir wollen auch hier, weil das ist ja auch die, ich weiß nicht, wie lange diese Brand Awareness, ja, oder dieses Value Proposition du aufrechterhalten kannst, wenn jeder sagt, naja, also da sitzt doch noch das Headquarter irgendwo in Deutschland, aber ansonsten ist es ein chinesisches, indisches oder was auch immer Auto. Weiß ich auch nicht, wie lange das gut geht. Und deswegen glaube ich wirklich, dass unsere Politik an der Stelle einfach ihre Hausaufgaben machen muss.
Was glaubst du, wie lange haben Sie Zeit, um diese Kurve gestern noch zu... Okay, das ist schlecht. Aber was hätten Sie dann gestern konkret tun müssen? Also ist es ein Industriestrompreis von 3 Cent? Ist es, ich will jetzt nicht sagen, die IG Metall abschaffen, aber... da stärker konkret reingehen, weil es sind ja auch alles gewachsene Rechte, gewachsene Strukturen, gewachsene Dinge, die du nicht reell betrachtet, nicht von heute auf morgen kippen kannst, ohne mit Mistgabeln aufgespießt zu werden. Also ich verstehe dein Ansinn zu sagen, wir müssen das ändern, aber es fühlt sich sehr nach Problembeschreibung an und noch nicht nach Problemlösung für mich.
Nein, aber wenn du, ein Beispiel von gestern, jetzt haben wir eine neue E-Auto-Prämie, ja, die meines Erachtens fehlgeleitet ist, wie sie nur fehlgeleitet sein kann. Sie ist nicht an irgendwelchen lokalen Content gebunden, sie ist für gewisse Kaufpreise des Fahrzeugs. Der Punkt, dass es auf Einkommensgruppen ist, den total geschenkt, das macht wahrscheinlich sogar Sinn, aber jetzt adressierst du ein Marktsegment, wo wir momentan insbesondere mit den Deutschen, bewusst deutsch, nicht europäisch, da gibt es einige, aber deutsch, eigentlich nicht so relevant sind. Sondern es sind genau die Chinesen, ja, die in diesem Markt- und Preissegment, wo 3.000, 4.000, 5.000 Euro Prämie wirklich die Kaufentscheidung zu deinen Gunsten beeinflussen kann. So, also wo geht das deutsche Steuergeld hin? Jetzt ganz schwarz-weiß gesprochen, es war nur ins Ausland. Du hättest das Geld auch nehmen können und sagen, ich subventioniere den Strompreis und mache dafür dann deutsche Autos attraktiver. Ich
verstehe den Gedanken, aber ist es reell wirklich so? Ist der BYD, jetzt wenn wir mal den Dolphin Surf wegnehmen, ist der so viel billiger als jetzt der i3, der gemeine BYD, der gemeine MG? Sind die so viel billiger als ID3 als, keine Ahnung, die ganzen Cupra-Fahrzeuge, die ja am Ende auch wieder in die Wolfsburger Kasse Geld spülen. Sofern muss man dann schon sein. Die ENIACs und Co., meinem Gefühl nach, sind die schon an vielen Stellen vergleichbar im Pricing und gar nicht so weit weg. Und dass diese Billig-China-E-Schwemme, auf die warte ich persönlich sehr, weil ich sehe sie nicht abseits von diesem quietschgelben Dolphin Surf.
Ich glaube, wir haben einige Referenzmodelle uns angeschaut. In der Regel redest du irgendwo über 15-20% schon Preisunterschied, weil, was bei den chinesischen Modellen häufig ist, die sind dann fully specced. Also ist alles drin.
Zumindest auf der Liste, wenn du es dann benutzen möchtest.
Das steht, da bin ich bei dir.
Dann ist es so, dass du dir jeden oder viele Knöpfe gewünscht hättest. Und das sehen wir ja immer wieder im Test. Unser Testchef Jens Dralle wird es ja auch nicht müde zu erwähnen, weil sie es immer wieder messen und testen und nachsehen. Und ich durfte ja selber schon häufig dabei sein. Du wünschst dir halt, bei vielen fühlt es sich nicht an wie ein Spec, sondern wie irgendwie das Spec.
Bin ich bei dir. Aber wenn du es dir nochmal nominell, und das Thema ist, du weißt es halt, also die, die eure Tests lesen, die wissen es. Aber so
also mehr lesen, genau, und hören und schauen.
Aber viele, glaube ich, gehen da eher etwas naiver, ja, oder ja, nennen wir es mal naiver dran. Und wenn du dann schaust, also, da habe ich alle hier Autonomous 2 Plus und hast du nicht gesehen mit drin. Und beim anderen sind es wieder 3.000 Euro, wieder 4.000 Euro. Dadurch kommst du dann halt schon, wenn du die zumindest auf dem Papier vergleichbar machen willst, kommst du auf nicht unerhebliche Preisdifferenziale. So. Und da fängt es halt an, ja. Dass du sagst, naja, der da kriege ich alles, kostet 40.000, 5.000 Euro kriege ich, eigentlich so schlecht. Der andere, ähnlich ausgestattet, ist nicht 40.000 Euro, der ist zwar netto, ja, also nackt, ist dann aber erst 60.000 und dann machen 5.000 Euro vielleicht schon nicht mehr so viel in der Kaufentscheidung aus.
Ich verstehe.
Und an der Stelle, ich glaube, das ist mehr ein psychologisches Thema,
okay,
ja, als es ein rein faktenbasiertes.
Okay. Und zum Schluss nochmal die Frage, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht nervt, aber den Punkt habe ich noch nicht ganz gegriffen. Was müsste man tun, um dann auch trotz allem die Arbeitsplätze zu erhalten, die Umsätze dann zu stabilisieren und die Margen vielleicht wieder in diese alten Höhen zu treiben, auf denen sie mal waren? Also konkret, wie sollte man denn die Energiepreise anpassen, die 35-Stunden-Woche zu einer 50-Stunden-Woche, hast du vorhin angesprochen, bauen? Wie sieht das Konzept aus, dass man das machen kann?
Naja, jetzt auch auf die Gefahr hin, eher unpopulär zu sein. Aktuell gibt es eine Diskussion durch Frau von der Leyen angezettelt, ja, die das gesamte Thema Energie und Nachhaltigkeit von Energie ja mal mit einem großen Fragezeichen versieht.
Man möchte sagen atomisieren.
So. In deutschem Voraus allen im Gehorsam hat Herr Merz kaum, dass Frau von der Leyen den Satz beendet hat, gesagt, also wir bleiben beim Atomausstieg. Wir waren mal die führende Atomnation, ja, Siemens, Areva und andere. Wir haben hervorragende, das ist kein Plädoyer für ich sage lediglich, wir beschränken unseren Optionsraum immer schon quasi im Statu Nascendi und zum Teil, glaube ich, unnötigerweise. Und die Frage ist einfach, wie gehst du damit um? Oder wir bekennen uns einfach dazu, dass wir den billigen Atomstrom von unseren Nachbarn einkaufen, ja. Auch damit könntest du den Strom billiger machen. In Klammern, ja, dann haben wir Atomstrom im Mix und sind nicht nur auf Windrad und Photovoltaik. Aber das Thema ist, du musst dir...
Aber das sind doch Zukunft, also angenommen, wir würden die bauen, dann hätten wir doch, also weil du das Atomstrom einbringst, das will ich jetzt so nicht unkommentiert stehen lassen. Das ist ja keine Lösung für, du hast gesagt, wir hätten gestern anfangen müssen. Ich wollte, ursprünglich steht in meiner Liste hier bis 2028 Fragen, du sagtest, antwortest dann, wir hätten gestern tun müssen. Mit so einem Atomkraftwerk kommen wir... So wie ich das immer lese, höre, verstehe, wenn wir jetzt ein neues irgendwo hinstellen würden, nicht relevant irgendwo vor 20, 35, 40 raus. Und auch nur, wenn wir richtig viel Glück haben und dann LNG-Terminal gleich in Deutschland-Speed irgendwo hinstellen. Aber das ist ja keine Lösung. Das ist ja, also.
Da bin ich bei dir, aber
jetzt. Oder kommen Fusionsreaktoren, das wären, wenn wir bei März schon waren. Das wäre auch so eine.
Herr Söders.
Oder Herr Söders. Das ist cool und ich bin voll Fan von der Idee, aber ich lese auch gern Science Fiction.
Nee, aber da bin ich bei dir. Aber das ist, weswegen ich sage, gestern, also ganz viele der Weichen, die wir gestellt haben, sind momentan da, wo wir, also wir werden das nicht über Nacht hinkriegen. So, also musst du aber dann überlegen, wenn ich schon bereit bin, Geld auszugeben, Steuergeld, gebe ich es für eine Kaufprämie aus oder subventioniere ich nicht artifiziell den Strom?
Okay, verstehe.
Ja, also die Thematik ist ja, du hast einen gewissen Blumenstrauß an finanziellen Mitteln und an regulatorischen Hebeln. Und die Frage ist, welchen stellst du wohin? Bloß, dass wir, und das sind wir uns, glaube ich, auch beide einig, das finde ich ad infinitum, den Industriestrom subventionieren können, ist klar. Ja? Aber es wäre, wenn du zumindest einen Plan B hast, ja, oder einen Plan A, sagen wir mal einen Plan A, einen Nordstern, wo du sagst, da entwickle ich mich hin, dass ich zumindest über die Perspektive von heute, weiß gar nicht, was der Industriestrom gerade aktuell ist, jetzt mit all den Irrungen und Währungen um uns rum, aber sagen wir von irgendwie 30, 40 Cent, ja, in Richtung 3 Cent nachhaltig kommen, ja, wenn ich den Plan habe, dann kann ich sagen, okay, das sind 10 Jahre oder was auch immer es dann ist, und da kann ich mich dann hin und dann weiß ich auch ungefähr, was ich subventionieren muss über die Zeit. Aber das fehlt ja auch. Also deswegen, ich habe den Eindruck, dass gerade Dinge gemacht werden, die vielleicht populär, partiell aktionistisch und dergleichen sind, ohne dass ich den Eindruck habe, da ist ein, nennen wir es Masterplan dahin. Also nach dem Motto, wir wissen, wo wir hinwollen und es sind Schritte auf dem Weg dahin. Sondern momentan, du machst halt irgendwas, also der Engländer würde über Smokescreens oder Nebelkerzen im Deutschen reden. Und da bin ich halt nicht sicher, das bringt uns nicht näher an die Lösung. Und weil du es auch gesagt hast, ich glaube, wir haben viel Dialog mit den Gewerkschaften. Ich glaube, die werden momentan auch ein bisschen zu Unrecht in dieses, naja, wir wollen das gelobte Alte, was wir uns alles erarbeitet haben, ad infinitum perpetuieren. Das ist nicht der Punkt. Die sagen halt nur auch, ja, was ist denn, wo wollen wir denn hin? Sagt mir doch mal, wo wir hinwollen. Dann kann ich euch auch sagen, wie viele Kompromisse ich bereit bin zu machen, wenn wir wissen, anstelle von jetzt, wir haben einen 14-Jahres-Hoch in den Insolvenzen, ja, also ich glaube 32 waren es in 25. Da haben die ja auch nichts von. Also das ist ja nicht deren Ziel, zu sagen, wir reiten das Pferd, bis es tot ist, ja, sondern die wollen ja auch eigentlich erst perpetuieren das und wissen, dass die Transformation gewisse, ich sag mal, kurzfristig Opfer der Transformation, also sprich das wahrscheinlich punktuelle Arbeitslosigkeit kommt. Aber wenn du sagst, ich trainiere diese Leute, ich investiere in die, dass sie wieder in ein neues Arbeitsverhältnis kommen und in eine andere Industrie anwachsen können, weil sie einfach ein grundsätzliches Befähigungsset haben, was dafür angelegt ist, dann glaube ich, sind die auch viel bereiter zu diesen Dialogen. Aber momentan ist es einfach, wir fordern jetzt von euch und dann sagen die, ja okay, aber wo wollen wir denn mit der Forderung hinkommen?
Wofür?
Also, salopp formuliert, what's in for me? Ja, und zwar nicht im Sinne von Eigennutzen als Interessenvertretung, sondern wirklich dann, ich unterstelle Ihnen jetzt mal, ja, best intent, sondern wirklich für die Mitarbeiter, die Sie auch repräsentieren.
Alles klar. Am Ende höre ich trotzdem natürlich einen leichten Hoffnungsschimmer raus, was mich ja glücklich stimmt. Am Ende vom Move-Podcast haben wir immer noch auch ein paar hoffnungsvolle Fragen, die du hoffentlich beantworten wirst. Und du darfst dich einmal für das kurz für und wieder entscheiden und ganz persönlich antworten. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Oh, ich bin der Typ Streaming-Dienst.
Okay, weil du bist ja ansonsten relativ analog unterwegs, wie ich vorhin gesehen habe, als du herfuhrst mit deinem Elfer. passend zur nächsten Frage, Ferrari oder Tesla? Und nein, du darfst nicht Porsche sagen.
Ferrari.
Okay, Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Am besten beides.
Das ist ein Entweder-Oder-Spiel. Das ist
Entweder-Oder-Spiel. Ich glaube, inzwischen, da die Kinder jetzt älter sind, gehe ich eher wieder in Richtung Loft.
Okay, also deswegen jetzt aufs Land. Nein. Zeit, Platz und meine Ruhe. Auto oder Fahrrad?
Auto.
Im Auto vorne oder hinten?
Beifahrersitz.
Bist du ein guter Beifahrer?
Hervorragend.
Okay, also schläfst viel.
Schlaf oder mach Mails oder okay. Dergleichen.
In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Ich bin Accept All. Okay. Leider Gottes. Was mich dann immer wieder trifft, wenn ich meine private Mailbox angucke und mir ganz überrascht bin, was für Newsletter da so reinflattern.
Wo war ich da unterwegs? In Sachen Wunsch-Adrenalin-Pegel, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder lieber entspannt Fliegenfischen?
Motorrad.
Okay. Fährst du Motorrad?
Ja.
Was fährst du?
Momentan gar nichts.
Das ist falsch.
Ich weiß, das ist, ich hoffe, meine Frau hört sich diesen Podcast an.
Okay. Was würdest du fahren, wenn du führst?
Also, ich hatte früher eine Kawasaki ZXR, die ich geliebt habe.
Schön, ja.
Dann auch mal Ducati. Hm. Und ich glaube, jetzt wäre es wahrscheinlich eher Harley oder dergleichen.
Ich würde sagen, eine BMW. Nein, Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Das kam zielgerichtet. Kaffee oder Tee?
Morgens Kaffee, abends Tee.
Okay, Steak oder Falafel?
Ganz klar Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Qua Profession sowohl als auch. Ich weiß, du willst, eine Antwort. Aber dann würde ich eher die Lerche nehmen. Also genau. Ich liebe es, morgens früh aufzustehen, weil da die Welt, du hast so zwei Stunden, wo die Welt gefühlt noch ruhig ist, wenn du so irgendwie früh wach bist, kannst einen Kaffee trinken, kannst irgendwie auch mal irgendwas nachhängen gedanklich.
Alles klar. Konstantin, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch einiges mitnehmen können. Vor allem auch deine Erklärung, wie es denn so diese ganzen Zusammenhänge aus deiner Sicht sind. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt ihr uns gerne in die Kommentare per Mail an podcast@move-magazin.de, bei iTunes, Spotify. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und wenn ihr eine Frage habt an den Konstantin, ich glaube, ihr dürft die auch weiterleiten. Also, oder wir machen es einfach, dann beantwortest du die richtig.
Absolut.
Super. Ansonsten vielen Dank an euch, an dich.
Ich
und
danke.
Was mich interessieren würde, ist an euch da draußen zu guter Letzt, was glaubt ihr, sieht es wirklich so dunkel aus, nachdem ihr das alles angehört habt? Oder gebt ihr Konstantin recht, eigentlich ist prinzipiell auch so eine Hoffnung angesagt. Also, ich sag danke, tschüss und bin gespannt, was ihr schreibt.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao.